Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast, Hubert Meyer. Er ist Director Process Automation Center bei der A1 Telekom Austria AG. Die A1 ist mit mehr als 5,1 Millionen Mobilfunkkunden und mehr als 2 Millionen Festnetzanschlüssen Österreichs führender Kommunikationsanbieter. Und das heutige Thema ist, wie schafft man es, in einem Konzern ein Center of Excellence aufzubauen? Wie geht man bei der Automatisierung von Prozessen vor? Und welche Rolle spielt dabei eine agile Arbeitsweise? Hallo und herzlich willkommen, Hubert.
Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
Es freut mich extrem, dass du da die nächsten paar Minuten gemeinsam mit mir verbringst und dass wir in diese Thematik mal eintauchen können. Und das Ziel des heutigen Gesprächs ist es eben mal angefangen von diesem organisatorischen Setup hin zum agilen Arbeiten zu kommen und dann auch nochmal kurz einzutauchen, welche Tools verwendet ihr überhaupt, um eben Prozesse wirklich zu automatisieren. Deswegen, bevor wir da in die Praxis gleich eintauchen, wäre nochmal super, sag ein, zwei Sätze zu dir. Wer bist du und was machst du genau?
Ja, wie schon vorgestellt, mein Name ist Hubert Meyer. Ich bin seit gut 20 Jahren bei der A1, habe mehrere verschiedene Rollen in unterschiedlichen Unternehmenskonstellationen auch durchgemacht und bringe auf der einen Seite in das heutige Process Automation Center, das ich als Director leite, mit gut 10 Jahre Erfahrung in der IT, dort in unterschiedlichen ERP-nahen Systemen, also SAP-Einführungen und Co. Dann war ich gut 8 Jahre lang im Consumer-Bereich, also wie es am Schluss dann hieß, im Wesentlichen dort für Requirements Engineering verantwortlich, dann für Projekte und Portfolio-Management und 6 Jahre als operativer Abteilungsleiter für das Backoffice. Und aus dem heraus habe ich das Thema Robotics Process Automation als Innovationsthema hochgebracht und daraus dann meine heutige Abteilung entwickelt, nämlich das Process Automation Center, das ich seit Mitte 2019 im Finance-Bereich leite.
Und jetzt hast du schon so kurz angeschnitten, eben Thema Process Automation Center. Der ein oder andere kann sich schon darunter was vorstellen, aber vielleicht nochmal in deinen Worten, was steckt genau dahinter?
Also hinter dem Process Automation Center steckt im Wesentlichen die Idee, dass wir als zentrale Schnittstelle für unterschiedliche Business-Abteilungen Prozessdigitalisierungen vorantreiben. Das heißt, wir gehen auf die Suche nach Prozessen und die Prozesse schauen wir uns an, ob wir sie digitalisieren können. Und meine Abteilung ist im Wesentlichen mit 4 Teams aufgestellt. Ein Team sucht die Digitalisierungen und 3 Teams setzen die Digitalisierungen um. Und dort haben wir quasi vom Identifizieren und der Zusammenarbeit mit dem Business Department bis zur Umsetzung und dem Betrieb die Verantwortung.
Und wie ist jetzt exakt das Process Automation Center quasi in der Organisation verankert? Wie kann man sich das in einem Konzern wie A1 vorstellen?
Genau, also wir sind da in der A1 einen Spezialweg gegangen. Im Wesentlichen ist zweigeteilt, wie es organisatorisch aufgehängt ist, aber die Themenführerschaft ist rund um ein Projekt gegliedert sozusagen. Das heißt, ich bin in der Finance, treibe das ganze Thema voran, habe in der Finance ungefähr die Hälfte des internen Teams und die zweite Hälfte des internen Teams besteht aus IT-Mitarbeitern, die in der Technik sind. Alle zusammen arbeiten mit mir an dem Thema und wir haben so organisatorisch auch noch erweitert das Team, dass wir mit externen Partnern dann gerade die Development-Leistung, das heißt das Entwickeln und einen Teil des Betriebs für die Software, die wir produzieren, zusammen quasi als Gesamtteam mit 3 Dritteln aufgeteilt haben.
Jetzt ist es natürlich dann immer spannend, das Ganze mal in Zahlen oder in KPIs herunterzubrechen. Gibt es da konkrete KPIs oder Ziele, die du mit deinem Team verfolgst? Wie sehen die so circa aus?
Also wir sind primär darauf ausgerichtet, dass wir die Effizienz steigern in der A1. Das heißt, dass wir manuelle Arbeit von Mitarbeitern verlagern auf digitalisierte Prozesse. Das, was wir als Begriff dafür kreiert haben, ist der virtuelle FDE, also der VFDE, das Repräsentative eines Vollzeitmitarbeiters. Und wir versuchen im Jahr, zum Beispiel heuer, 85 Mitarbeiter Arbeitsleistung auf digitalisierte Prozesse zu shiften. Das ist der Haupt-KPI, auf den wir uns ausgerichtet haben. Und zusätzlich gibt es dann noch ein Additional Benefit. Das bedeutet, wenn wir Prozesse digitalisieren, die zum Beispiel den Umsatz steigern oder die qualitativ Ergebnisse beitragen, dann wird es im Additional Benefit abgebildet. Aber das heißt, zu ca. 85% konzentrieren wir uns auf die VFDE und den Rest füllen wir mit dem Additional Benefit auf. Und wenn es rein qualitative Kriterien gibt, dann werden die zwar genannt, aber jetzt nicht finanziell bewertet.
Und wie kann ich mir das genau vorstellen? Jetzt habt ihr quasi eure eigene Währung, wie ihr diesen Erfolg der Automatisierung messt. Geht ihr da nochmal, wenn jetzt ein Projekt erfolgreich umgesetzt worden ist, geht ihr da nochmal in die Fachabteilung und analysiert ihr da wirklich, ob im Prinzip dieses umgesetzte Projekt dann wirklich erfolgreich war oder wie kann ich mir das genau vorstellen?
Ja, das tun wir. Also wir nennen das den Benefit-Check. Das heißt, innerhalb des Gesamtprojekts treiben wir da mehrere hundert Digitalisierungen im Jahr voran. Also das machen wir in einer agilen Arbeitsweise, auf das können wir später dann auch noch eingehen. Aber es ist so, dass wir immer dann, wenn wir einen Prozess erfolgreich digitalisiert haben, also zuerst eine Abschätzung machen, wie viel Arbeit ist damit eigentlich verlagerbar auf die digitalisierten Prozesse und den Wert, den wir da zu Beginn der Reise der Digitalisierung mit dem Fachbereich gefunden haben oder festgelegt haben, der wird ein Quartal, nachdem der Prozess dann live gegangen ist, also digitalisiert ist, mit dem Benefit-Check dann geprüft, ob der Nutzen auch tatsächlich eingetreten ist. Und an der Stelle machen wir das immer so, dass wir immer quartalsweise das quasi zwei Quartale zurückliegende Quartal beurteilen. Das heißt, für uns haben wir einen sehr guten Blick darauf, haben wir schnell wirklich einen Nutzen gestiftet und ist der Erfolg auch tatsächlich da. Und es zeigt sich, dass wir im Schnitt bei so 93-95% der Zielerreichung liegen. Es gibt da teilweise Potenziale, also gerade im letzten Jahr haben wir das gesehen, die uns Corona-bedingt zum Beispiel weggefallen sind. Also während wir die Digitalisierung schon getrieben haben, hat sich der Markt so stark geändert, dass ein gewisses Potenzial dann gar nicht eingetreten ist. Wir sind aber auch bei 83% wirklich auf oder über dem Target. Und dann gibt es eben die 17%, die uns leicht einen Abschlag geben. Das heißt, das führt manchmal dazu, dass eben eins komplett ausfällt und somit sind wir eigentlich sehr, sehr gut unterwegs aus meiner Sicht und es wird auch im Management-Team, wo ich das quasi quartalsweise auch den Fortschritt vom Projekt präsentiere, als sehr positiv gesehen. Also wir sind ja auf Vorstandsebene quasi mit dem Projekt, also vielleicht auch zur organisatorischen Aufhängung, ich bin direkt unter dem Finanzvorstand unter der Sonne Wallner aufgehängt aktuell.
Und jetzt hast du schon die Zahlen genannt, 93-95% Zielerreichung. Was steckt denn da genau darunter? Sprich, was waren denn so in den letzten Jahren Erfolge, die ihr anhand oder durch Automatisierung jetzt erzielt habt? Das heißt, wurden da, wie viele Arbeitsstunden wurden da zum Beispiel eingespart? Wie kann man sich das genau vorstellen, in Zahlen heruntergebrochen?
Also so auf der Gesamtebene sind wir auf über 160.000 Arbeitsstunden, die wir eingespart haben. Also das ist wirklich sehr erfolgreich vorangetrieben, das Thema Robotics Process Automation. Mit dem haben wir begonnen. Das heißt, da sind wir mit der Digitalisierung von den Klicks, die ein Mitarbeiter in einem Frontend macht, also RPA, einmal in die ersten Schritte gegangen. Dann haben wir sukzessive den Bauchladen an Tools, die wir beherrschen, erweitert und können da im momentan verschiedene Technologien einsetzen, setzen RPA auch sehr stark mit APIs ein, das heißt, dass wir wirklich technische Services aufrufen und brechen das Ganze aber seit Anfang 2019 in hochstrukturierte, agile Arbeitsweise runter. Das heißt, wir sind ein Multi-Scrum-Team. Diese vier Teams, die ich vorher genannt habe, arbeiten in einem 14-Tage-Rhythmus auf ihre Ziele hin. Das heißt, Wir setzen auf der einen Seite das Target, das Team selbst setzt sich aber dann den Weg zur Zielerreichung und committet sich auf einer 14-Tage-Basis, wie viel sie in den nächsten 14 Tagen erreichen können. Und nicht mehr am Ende vom Sprint werden die Ergebnisse dann präsentiert. Danach gibt es aus dem quasi Agile-Manifest heraus auch abgeleitet die Themen der Retrospektive und des neuen Plannings. Das heißt, wir schauen, was ist gut gelaufen, was können wir für die Zukunft adaptieren und besser machen und bringen diese Information sehr stark wieder zu den A1-Mitarbeitern zurück. Das heißt, die Sprint-Reviews, die werden auch mit allen geteilt und alles, was wir tun, ist auf einer offenen Plattform, also innerhalb der A1, einsichtig und wird mit allen geteilt. Das ist auch ein Riesenerfolg, dass wir sehr transparent arbeiten, sehr gut dokumentieren und sehr nahe zwischen den Business-Abteilungen und der IT-Umsetzung und dem Betrieb zusammenarbeiten.
Und ich glaube, das muss man auch nochmal wirklich hervorheben. Ich finde das extrem spannend, dass ihr da intern eine eigene Plattform habt. Ich glaube, da werden ja komplette Videos aufgenommen, wie der Prozess jetzt dann automatisiert wurde. Und man kann sich das im Prinzip so wie Facebook oder LinkedIn vorstellen. Es wird ein Video geteilt vom umgesetzten Projekt und die Mitarbeiter, die internen, sehen auf der einen Seite, okay, was wurde da gemacht, was wurde erfolgreich umgesetzt und auf der anderen Seite könnten sie auch wieder Feedback geben, hilft es mir vielleicht weiter oder auch Ideen einbringen. Und ich würde da jetzt gern eben gleich beim nächsten Punkt anschließen. Ist es dann so, weil ihr schon so eine interne Plattform habt, dass auch andere Mitarbeiter jetzt abseits von deiner Abteilung Prozesse vorschlagen, die automatisiert werden können, oder ist doch noch auf der anderen Seite quasi dieses Center of Excellence der treibende Faktor, um verschiedene Prozesse automatisieren zu können?
Also beides passiert. Vielleicht zum ersten Teil. Ja, wir haben internes Facebook, also Workplace, wird dafür genutzt, dass wir wie auf einem öffentlichen Facebook jeder Mitarbeiter Kanäle eröffnen kann und dort eigentlich Kommunikation in die Hand nehmen kann. Das heißt, das klassische Intranet, wo es ein Redaktionsteam und so weiter gab, wurde damit abgelöst. Und wir erreichen intern über 1800 Mitarbeiter, die unserem Kanal folgen, wenn wir etwas posten. Dort werden auch die gesamten Sprint-Reviews übertragen. Das heißt, die eine Stunde alle 14 Tage am Mittwoch wird dort übertragen und dort zeigen wir Videos her, stellen die Arbeitsweise vor und wollen das einfach als Ergebnis des Teams, fürs Team auf der einen Seite präsentieren, aber nach außen hin auch transparent machen, wie wir arbeiten und was wir geschaffen haben, damit andere auf die Idee kommen, ob das auch bei ihnen funktioniert. Und das führt dazu, dass es einerseits immer wieder neue Ideen gibt von Mitarbeitern, die sich auch bei uns rühren. Es ist schon so, dass man das Ziel nicht erreichen könnten, wenn wir uns nur darauf verlassen. Wir haben aber auch mittlerweile sehr gute so Inseln entwickelt in einzelnen Abteilungen, die ihre eigenen Ideen schon mal vorantreiben und dann schon mit einem viel besseren Reifegrad mit einer Idee zu uns kommen. Das heißt, dort entstehen die eigenen Ideen, da werden teilweise auch schon Prozesse etwas redesignt, damit sie leichter digitalisierbar sind. Und diese Hubs oder Inseln, die wir draußen haben, sind ein sehr, sehr guter Punkt auch, um noch näher am Fachbereich dran zu sein, also an der Business-Abteilung und noch mehr Ideen zu kriegen. Vielleicht ergänzend hierzu, was wir auch tun ist, wenn wir selbst das Potenzial nicht umsetzen, weil wir priorisieren halt recht stark auf die Potenziale, die den meisten Nutzen bringen und in der schnellsten Zeit umzusetzen sind, also so Weightest Shortest Job First ist der Begriff, der sich dahinter verbirgt, als Priorisierungsmethode. Wenn etwas nicht umgesetzt wird und der Fachbereich möchte es trotzdem haben, dann stellen wir Ausbildungen für den Fachbereich zur Verfügung, dass sie selbst die Technologie sich aneignen können. Das heißt, dass sie RPA-Tools selber programmieren können und die Fachbereiche setzen dann auch schon in einem guten Zielbeitrag für uns eigene Digitalisierungen um, die wir nicht gemacht hätten.
Und du hast jetzt vorher das Stichwort schon agiles Arbeiten erwähnt, dass wir da jetzt nochmal so in die Tiefe eingehen. Erzähl gerne mal aus deiner Sicht, was bedeutet konkret dieser Begriff für dich, weil jeder versteht ein bisschen was anderes darunter. einfach mal deine Definition zu dieser großen Überschrift, sage ich mal.
Also vielleicht, ich fange mit der Bedeutung. Was bedeutet es für mich an? Für mich ist es ein Riesensegen, weil die Arbeitsweise einerseits extrem ergebnisorientiert ist, wenn man sie professionell betreibt, und auf der anderen Seite einem Team ein wirklich gutes Umfeld bietet, in dem Arbeit strukturiert erledigt werden kann, ohne dass die Erwartungshaltungen zu sehr auseinander differenzieren oder auseinanderdriften. Für einen Manager wie für mich bedeutet es, man muss wirklich nahe am Team dran sein wollen. Und das tue ich sehr gerne. Das Team, das ich rund um mich geschaffen habe, sind lauter Leute, die diese Arbeit gerne machen. Die haben sich freiwillig gemeldet. Und das ist eins der Grundprinzipien beim agilen Arbeiten, dass man die Menschen, die ein Thema vorantreiben wollen, rund um das Thema gruppiert, schart. Und wir sind in der A1 in dieser Reise des agilen Arbeitens eigentlich in zwei Anläufen gestartet. Einen hat es vor gut 10 Jahren gegeben, der ist nicht so erfolgreich gewesen. Und vor circa 3 Jahren ist wieder eine zweite sehr starke Welle reingekommen in der A1, wo einige Manager das Thema auch vorangetrieben haben, und zu denen zähle ich mich auch. Und ich will es einfach mit Leib und Leben vorleben, und ich möchte einfach auch also zu einem gewissen Grad zelebrieren und zeigen, wie es richtig gut geht. Deswegen gehe ich auch mit so Kommunikationsthemen sehr offen damit um. Und der Begriff ist in vielen Unternehmen aber sehr schnell auch mal missbräuchlich verwendet für unstrukturiertes Arbeiten, und probieren wir mal, wie es geht. Ja. Mhm. Bei uns ist es wirklich so, wir vom Scrum-Ansatz, den wir leben, in unserem Team. Es gibt andere Arten auch, die in der A1 gemacht werden. Also es gibt so Spotify-ähnliche agile Arbeitsweisen, was sich auch zeigt, dass das quasi in einem Großkonzern nicht one size fits all funktioniert. Das heißt, jeder muss es gleich machen, sondern man muss das für sich und seine Arbeitsweise, das Richtige, sich rausnehmen und finden. Und wir bei uns im Scrum-Ansatz haben sehr gute strukturierte Arbeitsweise und dokumentierte Arbeitsweise, die für andere auch einsehbar ist, indem wir halt mit einem Backlog starten, mit einem Planning starten, quasi gewisse regelmäßige Termine haben. Es gibt jeden Tag ein Daily von einer Viertelstunde, wo die Themen, die ich mir für heute vornehme, von jedem Teammitglied quasi erzählt werden oder committed werden. Das, was man für den heutigen Tag quasi erledigen kann, wird geteilt, und es wird noch kurz besprochen, ob das vom Vortag erledigbar war oder nicht. Und wenn man es nicht erledigen konnte, quasi, dann hat das normalerweise einen Einfluss auf die aktuelle Planung. Und in der 14-Tage-Periode arbeitet man halt diesen Backlog ab, den man sich für die 14 Tage vorgenommen hat. Wir sind sehr stark mit dem Team auch daran, dass wir dann schauen, don't overcommit. Das heißt, es ist eher so, dass die Mitarbeiter oder jeder versucht immer so ein bisschen mehr zu committen, als was vielleicht möglich ist. Da schauen wir sehr stark darauf, dass wir das Commitment erreichen und im Team uns eher dann freuen, wenn es mehr geworden ist, als was committed worden ist, als wie, dass wir dann auch zum Beispiel irgendwelche Termine oder Ergebnisse, die man schon quasi committed hat, nicht erreichen kann, weil das kann immer wieder mal was dazwischen kommen. Aber von den Dailies, den Sprint Plannings, den Backlog Meetings, den Sprint Review, wo wir die Ergebnisse präsentieren, zur Retrospektive schöpfen wir da aus dem vollen Pouvoir an Struktur, das die Methode hergibt. Und für mich ist es richtig tolles Arbeiten, weil es einfach mit dieser sehr kurzen Orientierung auf 10 Arbeitstage oder bis jetzt würde ich es, wenn Feiertage dazwischen kommen, noch weniger, sehr überrascht ist immer wieder, wie viel wir eigentlich innerhalb von 14 Tagen dann erledigt haben. Also wie viel das jeder tut. Im Management drüber, von mir, gibt es dann quasi zusätzlich nur sogenannte Impediment-Meetings. Das heißt, wenn das Team, wo das Problem nicht selber lösen kann, was im agilen Arbeiten ja immer versucht wird, dass man das Team auch zusammenstellt, dass sie es können, dann gibt es die Möglichkeit, quasi Probleme zu mir zu bringen, und ich kann schauen, dass ich entweder selbst unterstütze oder jemanden ins Team dazu bringe, dass man die Probleme aus dem Weg kriegt. Also das Impediment-Meeting ist auch ein recht wichtiger Punkt, damit man eben Probleme aus dem Weg schafft.
Mhm. Und jetzt hast du das Thema agiles Arbeiten mal sehr, sehr gut aus deiner Erfahrung beschrieben. Lass uns das am besten jetzt gleich mal konkretisieren auf das Thema Robotic Process Automation. Oft ist es nämlich so bei vielen Unternehmen, dass bald mal ein erster Pilot gestartet wird. Der erste Prozess wird abgebildet, er ist auch erfolgreich. Doch meistens ist es dann so, ab dem dritten, vierten, fünften Prozess ist so ein bisschen der Deckel drauf, man kommt einfach nicht weiter. Jetzt wäre da nochmal spannend, lass uns da am besten tief eintauchen. Was waren so deine Learnings? Ist es leicht, RPA zu skalieren, wenn man weiß wie, oder ist es generell am Anfang schwierig und man muss dabei vielleicht einige Dinge beachten und welche Dinge?
Also RPA at Scale ist, glaube ich, nicht leicht, weil es gibt viele, die es nicht geschafft haben. Ich zähle mich zu denen mit meinem Team, bei dem wir es geschafft haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht auch massive Herausforderungen hatten. Also der erste Proof of Concept und der erste Pilot, der geht normalerweise recht gut und auch leicht von der Hand. Im Großkonzern gibt es dann schon die ersten Hürden, die daherkommen, wenn man einfach mit dem visionären Ansatz auf mehrere Jahre betrachtet, auch in eine Investition reinkommt, dass man Ausschreibungen machen muss. Also das ist schon mal so eine erste Hürde, dass es einfach die richtige Einschätzung von Komplexität braucht, damit RPA at Scale erfolgreich sein kann. Und viel Erfahrung. Ich selber habe schon öfter mal auch so sieben Risks, die auftauchen im Zuge von so einer RPA-Reise, immer wieder auf Veranstaltungen auch gebracht. Im Wesentlichen ist es so, und das war so ein Opening Statement auch von mir, also alles dauert länger als wir erwartet, und wenn man diese Erwartungshaltung quasi nicht von Anfang an bei einem neuen Thema auch klar zum Leadership-Team, das hoffentlich committed ist zu dem Thema, bringt, dann kann es durchaus sein, dass die Luft ausgeht mittendrin. Aber es gibt auf der einen Seite technische Risiken, mit denen wir auch große Herausforderungen hatten, also Infrastruktur aufzubauen, die einfach sichere Infrastruktur dann auch bedeutet, von einer Entwicklungsumgebung auf Testumgebung und Produktionsumgebungen, dann mehrere Systeme, von Umwelten, die man streift, sei es jetzt auf der technischen Natur, weil man mit der IT-Architektur abgestimmt sein muss, sei es mit der Personalvertretung, weil es dort vielleicht Ängste gibt, wenn man jetzt Mitarbeiter vielleicht ersetzt durch die Technologie, sei es auch auf der Commitment-Ecke von Leadership-Team, von Finanzierung, von Fachbereichen, gibt es viele Risiken, die auftauchen. Und die gibt es alle auszumanagen. Und wenn man hier viel Erfahrung mitbringt, dann sieht man gewisse Probleme nicht erst zu spät auf einen zukommen und schafft es dann auch durchzuhalten. Bei uns, was mich auch erfolgreich gemacht hat mit dem Team, ist, wir haben das nicht komplett standalone hingestellt, das Team, und es musste sich gleich beweisen, sondern ich habe das aus meiner ehemaligen Backoffice-Abteilungsleiter-Funktion heraus als Innovationsthema gebracht. Also die Ziele, die ich erreichen sollte, waren mit den klassischen Optimierungsmöglichkeiten, die wir die Jahre davor hatten, nicht mehr zu machen. Und es war für mich notwendig, die Technologie reinzubringen. Und somit war ich seit dem ersten Jahr nicht nur von dem Erfolg von RPA abhängig, sondern eigentlich, dass ich meine Abteilung sauber leite. Und das erste Jahr war wirklich eine lange Durststrecke. Also da gab es wirklich zwischen den ersten Proof of Concept, der erfolgreich war, und den nächsten paar Prozessen, die wir live hatten, ein langes Tal, bis Infrastruktur und alles da stand. Also das waren so die Hauptthemen, Berechtigungen und Co. Da gibt es auf der Seite bei uns im Großkonzern auch mehr Rahmen und Regelwerk, als es vielleicht in einem kleineren Unternehmen der Fall ist. Und dann nach dem ersten Jahr des Durchtauchens haben wir sehr, sehr, sehr stark angefangen, kontinuierlich zu liefern. Und das war auch der Umstieg, der dann passiert ist von einem klassischen Projektsetting hin zu der agilen Arbeitsweise. Damals, und ich glaube, jetzt ist es anders, aber hat noch keiner davon gesprochen, dass man RPA auch in einem agilen Setting betreiben kann. Den Move wollte ich diesen Schritt wollte ich unbedingt machen. Und der ist auch der uns meiner Meinung nach jetzt so erfolgreich sein lässt, weil wir sehr in kurzen Rhythmen uns adaptieren können, auf das hin, wie sich das Umfeld bewegt. Und wir haben es mit Corona auch gesehen. Wir haben gut davon profitiert, dass wir auf der einen Seite ein stabiles Team hatten. Wir haben aber im Ende Jänner 2019 gerade noch das Team umgestellt und kaum einen Monat später ist uns der Lockdown dazwischen gekommen. Und die Struktur hat uns extrem geholfen dabei, dass wir bei dem, was wir vorher gewohnt waren, wo alle 100% präsent waren, also abgesehen von den Developer, aber das Kernteam 100% präsent war in einem Projektraum, dann alle arbeiten von Remote. Das hat da einfach die Struktur, die wir auch hatten, dazu beigetragen, dass RPA in der Skalierung gut funktioniert hat. Wir haben auch, also vielleicht da noch hinzuzufügen, viel reingesteckt in das, dass wir herausfinden, wie finden wir am besten die nächsten Prozesse. Also, dass wir ein eigenes Prozesssuchteam haben, war schon auch dafür verantwortlich, dass wir halt diese schnelle Abarbeitungspipeline auch gut genug mit neuen Prozessen befüllen. Und das aktiv auf die Suche gehen mit rein internen Mitarbeitern ist auch ein Erfolgsgarant dafür gewesen, dass uns das Skalieren gelungen ist.
Ich wollte nur einen Punkt aufgreifen, und zwar das Thema ein eigenes Team, welches Prozesse intern sucht. Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht man dann jetzt vor? Ist man da einfach im engen Austausch mit einzelnen Fachabteilungen? Wie sieht da so die Arbeitsweise aus?
Ja, also das Team, bei uns ist das Columbus-Team, die Entdecker, die aufbrechen in neue Welten. Also das Team hat sich selber den Namen auch gesucht. Arbeitet im Wesentlichen, sagen wir, auf zwei Ebenen oder auf drei Ebenen. Auf der einen Seite sind wir sehr erfolgreich durch gute persönliche Kontakte. Das heißt, wir haben ein gutes Netzwerk und kennen dort Leute. Und mit denen waren wir vor Corona im regelmäßigen persönlichen Austausch und jetzt sehr viel remote im Austausch. Das ist dann nochmal gepaart durch Spock-Struktur, also so Single Point of Contacts, indem wir, jetzt müssen wir vielleicht mit ein paar lustige Begriffe für die Zuhörerschaft kommen, aber wir haben dort die Batmans, also die sind die Guten, und der Robin, also sind der Teil aus meinem Team, die kommen zum Fachbereich und suchen dort oder bieten Hilfe an und suchen dort Potenziale zum Digitalisieren. Und dort treffen wir auch immer wieder auf ein Pendant, auf einen Spock, den wir die technologischen Möglichkeiten, die wir haben, erklären, der die versteht und der dann auch nochmal ins Business reingeht. Das ist quasi so die persönlichen Kontakte, die Spock-Struktur und auf der anderen Seite die Werbetour, die wir über die Abteilungen und Bereiche machen, indem wir die einerseits Technologie vorstellen, top-down dann runtergehen in die Teams und sagen, okay, wir bringen immer mehr über das Know-how, das wir haben, was wir digitalisieren können, in die Teams rein und hoffen, dass wir dann zurückkriegen die Ideen. Und diese Handvoll Leute, die in dem Team drinnen ist, die haben jeweils dezidierte Fachbereiche, die sie durchgehen und die mit denen sehr regelmäßig im Austausch sind.
Und jetzt haben wir viel über das Thema RPA gesprochen. Lass uns da nochmal speziell auf Tools eingehen. Jetzt wissen wir ja alle, dass im Prinzip Robotic Process Automation nur mit strukturierten Daten arbeiten kann. Was kommt da bei euch davor? Wie sieht es danach aus? Welche Tools sind da generell im Einsatz, um eben Prozesse wirklich erfolgreich digitalisieren zu können?
Also der Kern hat sich rund um RPA-Tool entwickelt. Also das ist von Blue Prism. Da ist aber meiner Meinung nach mittlerweile in der Markt so, dass man einen von den großen Lieferanten gegen den anderen austauschen kann. Das macht nicht so den Unterschied. Wichtig an der Stelle ist vielleicht primär das, dass man halt eine Technologie hat, die auf der einen Seite das Frontend-Arbeit von einem Mitarbeiter abdeckt und auf der anderen Seite aber auch APIs aufrufen kann. Und bei uns sind ca. 45-50% aller Digitalisierungen, die wir mit RPA machen, schon auf APIs. Also wir gehen gar nicht mehr über das Frontend. Im ersten Moment, wenn wir mit dem Fachbereich oder mit dem Business die Digitalisierung besprechen, nehmen wir das im Frontend auf. Aber wir haben gute Architekten bei uns im Team drinnen, die auch wissen, welche Services gibt es, die wir aufrufen können. Das heißt, zur Kernkomponente RPA. RPA haben wir dann erweitert um eine Frontend-Komponente. Das heißt, wir müssen teilweise einfach für die Prozessstarts HTML-GUIs zur Verfügung stellen. In unserem Fall ist das Trust-Portal. Da gehen wir für einzelne Prozesse Starter, die ein Mitarbeiter dann aufrufen kann. Sei es jetzt in einem Backoffice oder sei es auch in an der Service-Line zum Beispiel von einem Mitarbeiter, der bei uns im Callcenter sitzt. Oder wenn man sich vorstellt, jetzt in einem Bereich wie Network oder Fieldforce, wo Mitarbeiter dann einfach dort Prozesse starten können. Das heißt, wir haben so eine Frontend-Komponente, wir haben die Komponente, die das Frontend auch, also das eigentlich das gibt für Mitarbeiter dann schon memed. Dann haben wir API-Layer. Das ergänzen wir dann noch um das Thema, dass wir noch auf einer tieferen Ebene auch Services und Datenbank ansprechen können. Das ist sogar so in der Hierarchie. Und in der Breite ergänzen wir das Ganze um das Thema Process Mining. Das heißt, wir schauen, dass wir die Prozesse, die in der Firma laufen, auch in der Process Mining Suite reinbringen. Bei uns ist das Celonis. Und dort suchen wir grundsätzlich einmal die Wahrheit darüber, wie die Prozesse bei uns im Unternehmen laufen. Das geht entweder durch Experteninterviews oder indem man sich die Daten reinlädt und dann mit den Experten diese Daten interpretiert. Und dort kann man schon mal dann erkennen, wo dauert es lang, wo gibt es Wiederholungen, wo gibt es vielleicht zu viel manuelle Arbeit. Das hilft uns oder soll uns zukünftig auch helfen, nur bei der Identifikation von weiteren Vereinfachungen. Und jetzt aktuell, also jetzt schon seit einem Jahr, gehen wir einfach in noch längere Prozessketten. Also was wir mit RPA machen, ist schon gar nicht so wenig lang. Also wir machen nicht vielleicht nur einen Screen, sondern wir gehen da schon über 5, 6 verschiedene Tools regelmäßig oder mehr. Aber die Workflow-Orchestrierung, dass wir wirklich längere Prozessketten, auch die zeitlich vielleicht sehr lange laufen, abbilden können, das ergänzen wir um Camunda, das ist ein BPMN-Engine, also so Business Process Modellation Engine, die auf der einen Seite den Prozess modellieren kann. Das kombinieren wir teilweise mit Process Mining, indem wir gleich aus Process Mining das ableiten und darunter aber auch dann die Digitalisierung direkt im selben Tool abbildet. Das heißt, wir können da APIs aufrufen. Und damit gehen wir in noch längere Prozessketten rein und auch stärker noch in das Redesign von Prozessen. So, das ist so im Wesentlichen sind das die Komponenten und was jetzt teilweise eben von mir neu begonnen wird, und das habe ich die ersten 3 Jahre bewusst nicht gemacht, weil sich da auf der einen Seite der Markt noch entwickeln musste und auf der anderen Seite aber auch intern das Know-how aufgebaut werden musste, ist, dass man nicht nur in strukturierte Entscheidungen reingeht und sagen, okay, wir können das runterprogrammieren, sondern wir gehen jetzt halt, in AI-Services rein, wo wir dann eben versuchen, auch mit entweder Machine-Learning-Algorithmen oder Spracherkennung oder Text-to-Speech-Möglichkeiten in weitere Prozesse eintauchen. Also das ist aber so, dass gerade im Beginn, dass wir diese Digitalisierungskomponente in den Prozess einbauen.
Ich würde sagen, das war zum Schluss ein perfekter Überblick über so den Werkzeugkasten von der A1, speziell von deinem Team. Ich sage, Hubert, herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich sehr, dass du dabei warst. Vielleicht 1, 2 Sätze zum Abschluss von deiner Seite noch.
Also mich freut es sehr, dass wir das Interview gemeinsam machen konnten. Ich möchte jeden einladen, auf deiner Seite den Mut aufzubringen, Digitalisierungen zu starten, da auch die ersten Schritte zu gehen und ein Team um sich zu formen, das gerne diese Arbeit tut. Meine Ideen alleine sind nichts wert. Das ist in Wirklichkeit das Team, das bei mir sensationell arbeitet. Und das zu schaffen, Leute, die gerne diese Arbeit machen und mit Herzblut dahinter stecken, ist eigentlich das wirkliche Erfolgsgarant hinter dem, was wir geschaffen haben und ich glaube auch bei vielen anderen. Wir versuchen zwar bei uns so RPA, so take the robot out of the human, also nimm den Roboter aus dem Mitarbeiter raus, aber ein Prozess digitalisiert sich nicht von selbst. Soweit ist die Technologie noch nicht. Es macht der Mensch den Unterschied. Die Mitarbeiter, die sich dieser Arbeit verschrieben haben, die machen den Unterschied und der kann jeden nur einladen, da auch auf das Innovationspotenzial und die Freude von den Mitarbeitern im Unternehmen zu horchen und einladen, wenn ihr weiter mit mir diskutieren wollt, kontaktiert mich gerne auf LinkedIn und Xing, findet man mich, da können wir sicherlich weiter sprechen über das Thema.
Danke Hubert, dass du da warst und liebe Grüße. Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du weitere Fragen hast, schreib mir sehr, sehr gerne eine Nachricht auf LinkedIn. Mein Name ist Christoph Bacher und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.